Diese Folge ist für dich, wenn du mehr wissen möchtest über die Wichtigkeit deines Schlafes. Wenn du erfahren willst, wie du deine innere Uhr und somit auch deinen Schlaf optimieren kannst. Wenn du dich fragst, wie viel Schlaf ist überhaupt ausreichend? Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du Tipps für einen besseren und vor allem erholsameren Schlaf haben möchtest. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder im Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Heute darf ich ein Interview wieder präsentieren. Und zwar habe mir meine Kollegin, also Berufskollegin, die liebe Anna Steiner eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo Katharina, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Liebe Anna, wie schon erwähnt, du bist ja eine Kollegin von mir. Ich würde dir zu Beginn gerne mal bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du, was magst du und ja, was ist so dein Spezialgebiet, worum geht es denn heute?
Sehr gerne. Also ich bin wie die Katharina vom Beruf her Diätologin, das schon seit 11 Jahren, und ich habe einfach im Laufe meiner ganz vielen Beratungen, die ich schon absolviert habe, festgestellt, Schlaf ist neben Essen, Bewegung und einer guten psychischen Verfassung eine Grundsäule für unsere Gesundheit. Daher taucht das Thema immer wieder auf in den Beratungen. Habe mir persönlich auch mit dem Thema ganz viel auseinandergesetzt, habe im Rahmen meiner Masterarbeit mich dem Thema Schlafgesundheit gewidmet. Möchte heute einfach ganz viel von dem auch mit euch teilen. Ganz viele Tipps in diese Richtung. Wie kann man den Schlaf verbessern? Wie kann man gut einschlafen? Was ist Schlafdauer? In welche Richtung muss man denken, wenn man nicht gut schläft? Was kann man da alles machen? Genau, und wer Interesse hat, ich mache auch Online-Beratungen und auch Walk-and-Talks, also Beratung im Gehen, im Linzer Raum. Wir werden den Link einfach in den Shortnotes verlinken.
Genau, also auf jeden Fall, alle Infos zu dir gibt es dann in den Shownotes unten, also gerne da reinschauen und draufklicken. Ja, das heißt, Niederösterreich trifft auf Oberösterreich. Sehr cool. Ja, Anna, das Thema Schlaf ist ja ein, ja, wie du eh schon gesagt hast, super spannendes und vor allem halt ein großes Thema und eben auch so wichtig für unsere Gesundheit. Wir vergessen das oft nur und behandeln den oftmals stiefmütterlich, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, gerade in den Wechseljahren ist ja dann auch Schlaf ein großes Thema. Aber jetzt einmal, wenn wir grundsätzlich uns den Schlaf anschauen, was ist denn so die generelle Empfehlung für eine gute, angemessene, optimale Schlafdauer?
Ja, also da gibt es einen Range beziehungsweise verschiedene Empfehlungen, aber grundlegend mal die nationalen Empfehlungen sind einmal so 7 bis 9 Stunden Schlaf am Stück. Absolutes Minimum sollten 4 Stunden sein. Es gibt auch Menschen, die wirklich mit 5 oder 6 Stunden auskommen. Es gibt aber auch Langschläfer, die wirklich 9 oder 10 Stunden benötigen. Der Durchschnitt in Österreich liegt bei 7 bis 8 Stunden, wobei man betonen muss, an Arbeitstagen definitiv kürzer und am Wochenende länger.
Jetzt hätte ich gleich eine Frage, wenn du sagst, es gibt eben diese Kurzschläfer und Langschläfer. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ich komme mit 5 Stunden aus oder so. Ist es tatsächlich so sozusagen oder ist es eher auch, was wir uns möglicherweise unter Anführungszeichen einreden, weil wir halt nicht mehr schaffen sozusagen oder unterbringen in dem Sinne, ja?
Genau, man muss einfach mal reflektieren, wie sind die Arbeitszeiten, wie sind die sozialen Verpflichtungen, Familie im Kontext zu haben. Also es ist wirklich was, wo ich sage, ich komme mit dem aus oder ich bin gezwungen, damit auszukommen. Also da denke ich, ist ein Unterschied. Und viel wichtiger als die Schlafdauer ist die Schlafqualität. Was meine ich damit? Dass ich wirklich schnell einschlafen kann, dass ich selten in der Nacht erwache und wenn es passiert, dass ich dann wieder rasch einfach einschlafen kann und auch dieses Gefühl am Morgen ausgeschlafen zu sein, ja, sich so zu fühlen, dass man munter ist, dass man Energie hat. Also das sind viel mehr Kriterien, die einen guten Schlaf kennzeichnen, denke ich, wie die Dauer. Ja, man kann zwar Schlaf in einer gewissen Weise ein bisschen nachholen, aber wenn ich chronisch wenig schlafe unter der Woche und das dann am Wochenende kompensieren möchte, das ist eigentlich zu wenig.
Ja, diese Schlafqualität finde ich eben so eine ganz wichtige Sache, weil wir oft ja dann glauben, ja, ich schlafe jetzt eh, wie du richtig gerade gesagt hast. Ich schlafe ja eh am Wochenende dann meine 9 Stunden oder was, aber eben, wenn das halt auch nicht qualitativ gut ist, wird es auch nicht so viel bringen. Warum sozusagen müssen wir denn überhaupt schlafen oder was passiert denn überhaupt im Schlaf? Also, weil eben, es gibt ja auch die Menschen, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer, vielleicht einmal 1, 2 Nächte gar nicht schlafen. Aber was ist denn so diese Hauptaufgabe von Schlaf?
Also der Schlaf hat eben, wie gesagt, für unsere Gesundheit einen ganz einen wichtigen Stellenwert. Also wenn wir mal den einen Punkt hernehmen, dass man sagt, Stärkung des Immunsystems. Ja, also während des Schlafes werden wirklich immunaktive Stoffe ausgeschüttet, Gewebe wird repariert, kranke Zellen werden durch gesunde ersetzt. Und das passiert halt eben nur, wenn ich wirklich ausreichend schlafe. Man muss nur daran denken, wenn man krank ist, schläft man ja viel, viel länger. Ja, also das ist auch so ein Hinweis, das Immunsystem arbeitet da einfach auf Hochtouren während des Schlafes. Anderer Punkt ist, dass man während dem Schlaf die Geschehnisse vom Tag verarbeitet. Das heißt, alles, was uns emotional berührt hat, sowohl positiv als auch negativ, ja, das wird dann nochmal im Schlaf aufgearbeitet. Oder auch, wenn wir jetzt ans Lernen denken, das wird dann nur mehr gefestigt während des Schlafes. Das ist immer so dieser Tipp, wenn man was Neues lernen möchte, dass man das kurz vorm Schlafengehen macht, dann behält man diese Inhalte zum Beispiel besser wie untertags. Genau. Anderer Punkt ist auch, es dient wirklich ja zur Erholung. Man muss nur daran denken, wenn man im Urlaub ist, keinen Wecker stellt, ja, wie lange man da dann auch wirklich schlaft. Und das ist also ein Referenzwert, was wirklich also die Schlafdauer für einen selbst auch ist, wenn man mehrere Tage hintereinander frei hat und dann wirklich ohne Wecker auch zum Beispiel wach wird. Ja, dann weiß man, okay, ich brauche 9 Stunden, damit ich wirklich gut erholt bin.
Da gibt es aber auch Menschen, die irgendwie sagen, mein Körper ist es schon so gewohnt, dass ich, weiß ich nicht, jeden Tag eben um 5 aufstehe und selbst Samstag, Sonntag oder eben im Urlaub habe ich auch diese innere Uhr unter Anführungszeichen, dass ich einfach nicht länger schlafen kann.
Genau, also das sind wir sozusagen programmiert, ja. Das rührt einfach noch sehr weit zurück, wo einfach zum Beispiel noch kein elektrisches Licht gegeben hat. Da war einfach Licht der Hauptfaktor für unsere innere Uhr. Also Licht hat uns sozusagen gesagt, okay, jetzt ist es 6 Uhr, und da durch Prozesse im Körper passiert, dass man dann eben erwacht, ja. Das ist jetzt ein bisschen ins Wanken geraten, ja, weil Licht ja im Endeffekt überall verfügbar ist, und auch zu Zeiten, wo es draußen dunkel ist, auch noch Licht brennt oder wenn wir ans blaue Licht vom Handy denken, da gibt es ganz viel Einfluss, die unsere innere Uhr auch aus dem Rhythmus bringen kann. Aber grundlegend kann man sagen, es ist wirklich so, fixe Schlafenszeiten und Aufstehzeiten zu haben, ist wirklich, insbesondere wenn man Schlafprobleme hat, ein wichtiger Punkt, um da wieder mehr Rhythmus im Schlaf und im Wachsein zu bekommen.
Da hast du jetzt eher schon ein bisschen was angesprochen, was mich nämlich auch total interessieren würde, beziehungsweise was eben einmal wieder so ein, ja, Gesprächsthema ist, eben also was einen guten Schlaf eben auch beeinflusst, mehr oder weniger, oder was kann ich denn machen, damit mein Schlaf besser wird oder eben, dass diese Qualität halt auch steigt. Was gibt es denn da? Du hast jetzt schon das Licht irgendwie auch erwähnt. Was gibt es da sonst noch?
Also es gibt, das betrifft natürlich uns Diätologinnen wieder oder in der Ernährungsberatung, Essen ist auch so ein Taktgeber für die innere Uhr. Also grundlegend kann man sagen, diese innere Uhr wird durch Licht und durch Essen, das sind die zwei Hauptfaktoren, beeinflusst. Das heißt, auch da, neben einem regelmäßigen Bettgehzeit, ist auch regelmäßiges Essen eine Möglichkeit, die innere Uhr wieder intakt zu bringen, falls sie außerhalb des Takts ist. Also da wirklich auch, dass man sagt, Frühstück, Mittag, Abendessen, ja, oder auch je nachdem, wie man es halt gewohnt ist, oder auch mal Zwischenmahlzeiten einzubauen. Das ist sozusagen immer wieder ein Indiz für die innere Uhr. Okay, jetzt ist es 12, okay, jetzt ist es 18 Uhr am Abend. Kennt man vielleicht auch, wenn man mal essen geht mit Freunden, mit Familie und es später wird und man vielleicht erst gegen 8 am Abend ist und man aber grundlegend ein Typ ist, der um 6 schon am Abend ist, dann ist man auch danach länger wach. Ja, man merkt es, also da ist wirklich ein Signal, okay, der Körper, fälschlicherweise glaubt der Körper, okay, es ist erst 18 Uhr, ich muss nur länger wach bleiben. Ja, also das wäre so ein Beispiel, dass Essen ein Taktgeber für die innere Uhr ist.
Ja, und wie ist es dann auch eben so mit, ich sage jetzt mal, die Schlafumgebung zum Beispiel auch? Also, ich habe es gerade vorher gesagt, wie wir uns vorher unterhalten haben, ich bin ja gesegnet mit einem super Schlaf, also, ich traue es mir eh manchmal nicht laut sagen. Dass ich einfach, ich kann so gut wie überall und immer schlafen in dem Sinn. Und egal, ob es da jetzt, also wenn ich müde bin, ist mir das wurscht, ob es da Licht ist oder ja. Ich kenne aber auch eben Menschen, die halt sagen, oh Gott, da muss es eben so dunkel sein wie nur möglich. Und ja, kann Mucks irgendwie sein, weil eben sonst liege ich, weiß ich nicht, stundenlang wach oder eben kann überhaupt nicht einschlafen. Was gibt es da für Tipps,
Also
sage
da
ich
gibt es
mal?
auch drei Punkte für die Schlafumgebung. Und du hast es jetzt schon gesagt, Dunkelheit, weil das einfach verhindert, dass sozusagen Licht uns aufweckt. Ein kühles Schlafzimmer, wenn es irgendwie möglich ist. Da spricht man von 18 Grad im Schlafzimmer, wäre so die optimale Temperatur. Und auch der Lärm, also dass es möglichst leise ist. Und das ist also, gerade wenn ich zum Beispiel an Schichtarbeit denke, ein Punkt ist, dass man da irgendwie Rahmenbedingungen auch schafft, dass man, dass diese Faktoren wirklich auch gegeben ist, ja, wenn man wirklich schlafen muss, wenn andere wach sind zum Beispiel. Genau, also die dunkel, leise, kühl kann ich für das Schlafzimmer auf jeden Fall mitgeben. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel auch, blaues Licht wirklich zu meiden. Was meine ich mit blauem Licht? Das ist speziell, sage ich mal jetzt, mit Medien im Sinne von Handy, Tablet, Fernseher, ein Punkt. Durch blaues Licht wird das Melatonin, das ist das Schlafhormon, herabgesetzt. Und ich brauche aber das Melatonin, dass ich in den Schlaf gleiten kann, dass ich müde werde. Und wenn ich wirklich bis, sage ich mal, 10 am Abend blaues Licht konsumiere, auf welchen Ebenen auch immer, kann es wieder mit der Bedingung, wenn ich sage, ich habe vielleicht schon Probleme, wirklich dazu führen, dass ich nicht gut einschlafen kann. Also da auch im Sinne von, was mache ich die Stunden vorm Schlafen gehen, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall ist.
Ja, absolut. Also da kann ich ja, also mit dieser meiner Klientin erzählt, dass sie dann eben wie es so üblich ist, abends halt dann sie so zum Entspannen nur auf die Couch setzt und halt fernschaut und dann irgendwie so dieses, ja, in Österreich halt die ZIP 2 noch schaut, die Nachrichten, und eigentlich schlaft sie dann eh schon oft. Und trotzdem versucht sie halt wach zu bleiben, damit sie das nur sieht, so auf die Art, dass sie da was mitbekommt vom Tag und Co. Und dann kann sie aber oft nicht so gut schlafen, ja. Und ihr war das irgendwie überhaupt nicht bewusst, eben, wenn ich mir da dann nur oft halt nicht gerade die positivsten Nachrichten auch noch eben ins System hole, sage ich jetzt mal, und anschaue und ja, zuhöre, dass das halt auch nicht unbedingt einen guten Schlaf dann bedingen muss, sozusagen, oder wird, ja.
Genau, oder auch wenn man sagt, man sitzt am Handy, Social Media, man hat da, keine Ahnung, noch 100 Beiträge, die man irgendwie durchscrollt und die einen auch emotional in irgendeiner Weise berühren, ist das ein weiterer Punkt neben dem blauen Licht, wo du sagst, das reibt mich innerlich auch auf zum Teil, oder da gehen dann die Gedanken oder Gedankenkreise auch los, die hört, wenn ich sage, ich habe jetzt ein entspannenderes Abendritual, wie zum Beispiel, dass ich sage, ich mache wirklich mal eine Meditation oder ich mache Yoga oder ich richte mir einfach nochmal einen Tee her, reflektiere den Tag so für mich vielleicht auch nochmal oder schreibe Tagebuch, ja, wirklich in diesem Sinne entspannendere Dinge zu machen, hilft dann natürlich einfach auch runterzufahren. Ja, das ist auch so, wenn ich sage, wirklich so die ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, Dinge zu tun, die einen wirklich, wirklich entspannen. Also ich meine jetzt nicht, Fernsehen ist jetzt, kann auch entspannend sein, aber da haben wir wieder das blaue Licht, sondern Dinge tun, die einen wirklich gut tun, ja, oder mal in die Badewanne legen, ja, solche Dinge, ein Buch lesen.
Ja, ich habe das jetzt wieder angefangen, dass ich ab und zu dann vorm Schlafen gehen noch kurz, oder halt nicht vorm Schlafen gehen, aber eben so in diesen 2 Stunden davor sozusagen noch einmal rausgehe und eine kleine Runde spazieren gehe und finde das irgendwie total angenehm, halt auch nochmal so Kopf auslüften und aber halt auch in die Kälte rauszugehen, weil das irgendwie, weil eben jetzt sind wir ja wieder in diesen warmen Räumen die ganze Zeit und ich finde das auch ganz angenehm, dann nochmal, also jetzt nicht stundenlang herumzuspazieren, aber halt so einen kurzen Moment, also so, weiß nicht, eine kurze 10, 15 Minuten oder so, und finde das echt total nett oder halt angenehm, ja, also muss jetzt nicht jeder so finden, aber eben. Und das bringt halt dann auch nochmal so eine andere Routine rein, finde ich, ja, dass man eben nicht mit Blaulicht und Co. herumsitzt, ja.
Genau, und da sprichst du was Schönes an, auch im Sinne der Bewegung ist es wirklich so, Bewegung zu machen, also eh spazieren gehen, Yoga zu machen. Gott, also nicht jetzt volle Power Fitnessstudio vom Schlafen gehen, sondern wirklich Bewegungsarten zu machen, die an runterbringen, ja, auch im Sinne von Stressreduktion weiß man ja, dass langsamere Bewegungsarten da wirklich auch Cortisol abbauen, also das Stresshormon, das spielt da auch mit der Rolle und auch langsame Bewegung zu machen oder im Sinne von entspannende Bewegung zu machen, hilft hier wirklich auch gut in den Schlaf zu kommen.
Ja, absolut. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt nicht unbedingt das High-Intensity-Training irgendwie um, weiß ich nicht, 8 oder 9 am Abend nur förderlich ist, ja. Und das ist aber leider, dass manche jetzt sagen, ich krieg's nicht anders unter, ja. Wenn ich nicht am Abend irgendwie trainieren gehe, dann funktioniert es gar nicht oder so. Also das ist eben dann immer diese, ich glaube, diese Krux an der ganzen Sache, eben, wie schaut mein Alltag aus und wo kriege ich halt eben die verschiedensten, ja. Tipps und Tricks oder eben die Bewegungseinheiten unter, die man halt gut tun würden. Ja. Absolut. Anna, du hast vorher angesprochen, eben, dass ja Licht und Essen eben so Taktgeber sind. Und wie ist es jetzt auch eben gerade für unser Spezialgebiet sozusagen von der Ernährung her? Wie kann ich da dann jetzt eben beeinflussen, Anna? Also, du hast jetzt einerseits gesagt zu dem Zeitpunkt des Essens, also eben, was wir gewohnt sind, auch zu essen. Aber eben, wie schaut es aus mit, ja, was ich esse am Abend?
Genau, also die Zusammensetzung des Essens oder speziell des Abendessens spielt auch eine Rolle. Und dann gibt es auch noch Kaffeekonsum, Alkohol, das ich auch noch gern beleuchte. Also es ist so, dass man sagt, man soll ein leichtes Abendessen sich herrichten. Mit einem Abstand, wenn man es zusammenbringt, von 3 Stunden zum Bett gehen. Und die Sache ist auch nicht, dann wieder hungrig ins Bett zu gehen, weil das kann auch wieder ein Wachhalter sein. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, was wäre jetzt eine Möglichkeit für Abendessen, wenn ich jetzt in der Winterszeit dran denke, dass man sagt, man richtet sich eine Gemüsesuppe her, wo man eine Scheibe Brot zum Beispiel dazu isst und zum Beispiel als Nachspeise noch ein Joghurt mit einem Obst, dann wäre das von der Zusammensetzung her, von den Nährstoffen super, man ist gut versorgt. Es ist was Leichtes, es ist nicht zu deftig, also deftig im Sinne von zu viel Fett, weil das einfach auch da wieder daran hindert, ja, die ganze Energie strömt in den Verdauungstrakt. Das muss harte Arbeit geleistet werden. Wenn ich jetzt sage, überspitzt gesagt, hier ist ein Schnitzel mit Pommes am Abend, dann merkt man eh, oder? Man kann einfach danach nicht so gut einschlafen und der Schlaf ist auch dann nicht so tief, weil einfach die Energie noch stark im Verdauungstrakt sitzt, ja, und der Körper dann gar nicht so runterfahren oder entspannen kann. Genau. Dann gibt es auch noch so einen weiteren Faktor. Ich habe ja schon gesprochen vom Melatonin. Das ist eben dieses Schlafhormon. Und dass das produziert werden kann, gibt es einen Nährstoff, das nennt sich Tryptophan. Das ist eine Aminosäure. Das ist ein Bestandteil von eiweißhaltigen Mahlzeiten oder Lebensmitteln, das zum Beispiel in Hülsenfrüchte, in Fleisch, in Fisch, in Milchprodukten, in Samen und in Körnern, in Haferflocken drinnen. Und das ist sozusagen die Vorstufe vom Serotonin und das Serotonin wird dann umgewandelt wieder in das Melatonin. Ja, das heißt, ich muss sozusagen das Tryptophan dabei haben im Essen, damit eben das Schlafhormon produziert werden kann. Ja, und da gibt es dann noch Kofaktoren. Ich möchte jetzt zwar gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber es braucht zum Beispiel Kohlenhydrate dazu, dass dieser Vorgang passieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt wieder an Frauen denke und ans Abnehmen mit Low Carb und Kohlenhydrate sind böse,
Ja.
da aufzuspringen. Also in dem Fall, wenn ich gut schlafen möchte, brauche ich die Kohlenhydrate dazu. Also um mein Beispiel zurückzukommen von zuerst, also wäre in dem Sinne die Scheibe Brot zur Suppe dazu, die Kohlenhydratquelle und das ist ein
Ja.
ganz ein wichtiger Faktor. Also bitte, liebe Frauen da draußen, Kohlenhydrate essen, ganz wichtig.
Ja, wir brechen hier wieder mal die Lanze für die Kohlenhydrate, weil das einfach ja ein wichtiger Nährstoff ist und das, glaube ich, viel zu oft eben verteufelt wird, ja.
Ja, und wenn ich da noch ein paar Dinge ergänzen kann, es ist ja umgekehrt, wenn ich jetzt schon schlecht geschlafen habe, ist oft dann, merke ich in den Beratungen, das Essverhalten am Tag danach, wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich nur 4, 5 Stunden geschlafen, ein anderes. Ja, man sucht dann vielleicht auch übers Essen die Energie. Man isst öfter, auch wenn ich sozusagen wenig schlafe, habe ich mehr Zeit, um zu essen. Dann ist vielleicht so der Gang zum Kühlschrank, weil ich eben nicht schlafen kann, auch in der Nacht zum Beispiel vorhanden. Genau, also das ist auch, also beeinflusst sich gegenseitig. Ja. Das Essen wirkt auf den Schlaf, aber auch ein Schlafmangel wirkt auf unser Essverhalten.
Absolut, und ich glaube, das ist ganz vielen auch nicht bewusst, eben wie halt auch dann, dass ich halt einerseits ja die Energie nicht tanken kann im Schlaf, aber eben, dass ja auch unsere, also Hunger- und Sättigungshormone nicht so reguliert werden in dieser Kürze, dass ich halt ja dann auch aufstehe und mehr Hunger habe, weil das eben Hungerhormon nur höher ist und das Sättigungshormon halt einfach niedriger. Ja, also das ist etwas, was ich glaube, was viele eben unterschätzen und dass wir halt dann immer vielleicht eher zu einem deftigerem oder eben zuckerreicherem Essen oder Lebensmitteln greifen, einfach weil die halt mehr, gefühlt mehr Energie bringen, ja, als jetzt eben
Genau.
das Vollkornbrot vielleicht mit Topfenaufstrich oder so. Ja, absolut. Das heißt, das ist eigentlich, sind total interessante Aspekte, die man da mit einbeziehen kann. Das jetzt gerade, das sind eben diese, oder das jetzt die Schlafförderer irgendwo angesprochen. Schlafhämmer, was wäre, das war schon das deftige Essen irgendwie erwähnt. Wie schaut es jetzt auch aus mit, weiß ich nicht, Alkohol oder eben auch so Koffein ist ja immer wieder so ein Thema.
Genau, also zum Alkohol kann man definitiv sagen, der stört den Schlaf. Also da gibt es wirklich ganz, ganz gute Belege. Es ist irgendwie fälschlicherweise als Einschlafmittel gehandhabt, dass ich sage, ich kann zwar besser einschlafen, das stimmt, ja, und auch schneller, aber die zweite Nachthälfte ist definitiv gestört. Also man wacht öfter auf, man schwitzt mehr, man muss zur Toilette gehen. Das heißt, ich komme da gar nicht so oft in diese Tiefschlafphase, die wirklich erholend auch für unseren Körper ist. Und da ist so die Menge, dass man sich eine Vorstellung hat, wenn ich jetzt am Abend mehr als Frau mehr als ein Viertel Liter Wein trinke, dann wirkt es definitiv schlafstörend. Ja, und ein Glas Wein, das trinkt man, glaube ich, schnell einmal. Das heißt, auch hier wieder im Kontext, wenn ich Schlafprobleme habe, wirklich auch Alkoholkonsum reflektieren. Genau. Dann hast du nur den Kaffee angesprochen, also grundlegend auch koffeinhaltige Getränke. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Empfinden. Also ich bin eine Person, die trinkt vielleicht 5 Kaffee im Jahr. Das heißt, wenn ich den am Nachmittag trinke, dann bin ich wie ein Duracell-Hasel bis Mitternacht drauf. Andere Menschen können am Abend Kaffee trinken und können gut einschlafen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Gewöhnungseffekt, den man berücksichtigen muss. Und grundlegend gibt es schon so die Empfehlungen, so 4 Tassen Kaffee am Tag sind in Ordnung. Mit dem Hinweis, wenn man empfindlich reagiert, sollte man eben wirklich Kaffee so bis Mittag, frühen Nachmittag konsumieren, weil es wirklich so 6 bis 8 Stunden der Koffein dann erst abgebaut ist, der eben aktivierend wirkt.
Ja, das ist ja etwas, was man ja eben in den Wechseljahren dann auch oftmals die Frauen, ich soll es mir vielleicht vergessen oder eben nicht mit bedenken, weil es immer so war, dass eben, so wie du jetzt gerade gesagt hast, manche Leute gibt es halt, die am Abend nur einen Kaffee trinken können und schlafen dann genauso gut ein. Und das kann sich aber dann verändern. Ja? Und das also übersieht man manchmal, dass man eben sagt, okay, ich lege eben, so wie du es gerade gesagt hast, meinen Kaffee oder Koffeinkonsum einfach so eher in die erste Tageshälfte, und dass das dann aber tatsächlich auch mit eben Schlafstörungen, ja, sie die verbessern können dadurch, weil eben nicht dieses, ja, hemmende Koffein habe in dem Sinne. Absolut, das kann ich auch, ja, bestätigen von vielen Klientinnen, ja.
Genau. Ja, und dann hast du eben gesagt, was hemmt so den Schlaf noch? Da gibt es noch einen Punkt, den ich zuerst schon positiv beleuchtet habe. Das ist so der Rhythmus vom Essen und speziell, wenn ich eben im negativen Sinne, also was wirkt sich da negativ auf den Schlaf auf, wenn ich sehr unregelmäßig esse. Also wenn ich einmal zweimal am Tag esse, einmal dann wieder 3, 4 Mal am Tag esse, einmal um 12 Mittag mache, einmal erst um 15 Uhr Mittag, dann gerät unsere innere Uhr wieder aus dem Takt. Ja, also auch da wieder, wenn es Probleme gibt, schauen drauf, regelmäßig zu essen, regelmäßige Esszeiten zu haben. Ja, hier wieder der Punkt.
Das heißt eigentlich so dieses Sprichwort, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, passt ja da dann für unsere innere Uhr total, dass man sagt, wirklich, die mag so viel Rhythmus oder eben Struktur wie möglich haben. Das bringt mir aber auch gleich auf meine nächste Frage, weil es gibt ja viele Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, und da kriege ich dann oft so diese Antwort, wie stellen Sie sich das eigentlich vor, dass ich regelmäßig essen soll? Wie sieht es da mit Schichtdienst generell aus, und vor allem, wie kann man da eben auch noch gut auf den Schlaf schauen? Hast du da noch irgendwie Tipps und Erfahrungen?
Ja, also es ist wirklich so, dass Personen, die im Schichtdienst arbeiten, wirklich oft auch Schlafprobleme haben oder vermehrt im Vergleich zu Personen, die im Regeldienst sind, ja, speziell eben, wenn der Nachtdienst auch noch dazu kommt. Und da ist meine Empfehlung wirklich möglichst, ja, ich weiß, es geht nicht ganz, aber möglichst regelmäßig zu essen. zu gewohnten Zeiten. Um da ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt einen Frühdienst habe, ja, wo ich um 5 oder 6 in der Früh beginne, um 2 oder 1 fertig bin, da wirklich zu versuchen, ich weiß, 4 oder 5 kriegt man vielleicht noch nichts runter, aber sich dann wirklich ein Frühstück mitzunehmen und so in der ersten Pause wirklich zu essen, dass man da zum Beispiel, ich denke da immer so an eingeweichtes Müsli, das kann man sich gut schon am Vorabend herrichten, Joghurt mit Getreideflocken, mit ein paar Nüsse, mit einem Obst geschnitten, schon in einem Schraubglas vorbereiten und das mitzubringen zum Beispiel, wenn es eine Mittagspause gibt. Das dann auch zu nutzen, dass man sagt, man hat vielleicht eine Kantine oder man hat nochmal Essen mit in diese Richtung und dann wirklich auch nochmal ein Abendessen zu planen. Also das wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel für die Frühschicht, also dass man da auch trotzdem so sieht, diese 3 Mahlzeiten nutzt. Genau, für den Nachtdienst da vielleicht noch ein Tipp, weil das ist einerseits natürlich, man arbeitet da wirklich gegen die innere Uhr, dass man wirklich bewusst vorm Nachtdienst wirklich noch Abendessen konsumiert, also auch zeitnah in den Dienst, dass man dann nicht so schnell hungrig wird in der Nacht und für die Nacht dann wirklich eine eher leichtere Kost mit hat, wenn man wirklich hungrig ist, dass man sagt, man hat vielleicht eine Suppe mit, man hat vielleicht eine Kanne Tee mit, ja, weil auch in der Nacht zum Beispiel der Körper auskühlt. Also das sind warme Speisen von Vorteil. Es gibt also Thermosbecher, die zum Beispiel Suppen länger warm halten. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, genau. Und auch Kaffee, da auch wirklich in der Nacht zu schauen, wirklich nur in der ersten Hälfte des Nachtdienstes zu konsumieren, weil sonst haben wir wieder das Problem, dass man am Morgen dann nicht schlafen kann. Genau, noch ein Nachtdienst, ein Beispiel, dass man sagt, eine Kleinigkeit zu essen, also ist zum Beispiel ein Käsebrot zu essen, damit man dann nicht aufwacht vom Hunger, ja, weil das ist auch wieder so ein Punkt, wenn ich dann sehr lange nicht gegessen habe, dann das oft der Faktor ist, dass ich dadurch dann aufwache und an dem sollte nicht der Schlaf gestört werden, also daran denken. Also Essen im Schichtdienst ist wirklich eine eigene Kategorie und man braucht sicher einiges an Planung, ja, einiges an Vorarbeit, weil es dann auch oft Essen halt nicht zu den üblichen Zeiten in der Kantine oder die Kantine dann zu hat. Man muss sich wirklich so am Tag vorher überlegen, was esse ich denn? Und dementsprechend vielleicht im Sinne von Meal Prep vielleicht ein bisschen was im Tiefkühler zu haben, ja, wenn man vorgekocht hat, wären das dann so ideale Mahlzeiten, dass man was mitnehmen kann.
Absolut, ja. Und ich glaube, gerade bei Schichtdienst, natürlich ist uns beiden bewusst, dass es ja von bis in dem Sinn gibt, ja. Also ich habe selbst im Schichtdienst gearbeitet, war aber ja, in einem Hotel an der Rezeption. Das heißt, da war jetzt nicht ständig was zu tun in dem Sinn. Also das war eher ruhigerer Dienst. Im Vergleich jetzt natürlich, wenn ich vielleicht im Krankenhaus arbeite oder vielleicht, keine Ahnung, bei Feuerwehrrettung oder Polizei oder so. Also natürlich ist das immer ein bisschen unterschiedlich und da hilft es aber auch, also eben so wie du auch gern dann unterstützt, halt auch Menschen da im Schichtdienst halt gut zu unterstützen. Was sind halt wirklich auch, eben, was sind meine Bedürfnisse? Aber natürlich auch, wie kann ich das gut umsetzen? Ja, weil wir glauben dann immer oft, wir müssen uns stundenlang hinstellen und kochen, ja, und vorbereiten und Co. Und das hast du jetzt eher gerade gesagt, das muss man nicht wirklich, ja. Anna, wir haben vorher noch gesprochen, oder du hast da gesagt, eben, dass das Blaulicht sich auf unseren Schlaf auswirkt. Und da gibt es ja jetzt immer wieder, oder eben mir kommt es immer wieder unter, ich habe noch keine, diese Blaulichtfilterbrillen, oder dass man ja auch, das habe ich sehr wohl beim Handy, das Blaulicht wegschalten kann. Also mein Handy geht dann irgendwann immer in diesen Schlafmodus. Was ja einfach auch eine gute Info ist, irgendwie so dieses, okay, jetzt wäre es Zeit, um eben runterzufahren in dem Sinn. Wie stehst du zu diesen Blaulichtfilterbrillen oder eben auch zu diesen Filtern, die man halt da einstellen kann? Bringt es wirklich was? Wie ist da die
Ja, also diese Blaulichtfilterbrillen, die sind dann so orange, falls schon mal wer gesehen habe. Empfehle ich speziell im Schichtdienst und speziell eben nach dem Nachtdienst, wenn es draußen schon hell wird, vor allem in den Sommermonaten, wo es ja sehr früh hell ist, um zu verhindern, dass mich zu viel blaues Licht, ja, auch zum Beispiel über die Sonne, wach macht und wach hält. Also im Kontext Schichtdienst empfehle ich es schon. Ansonsten, dass ich mich jetzt mit einer Blaulichtfilterbrille vorm Fernseher setze, das würde ich jetzt so nicht empfehlen, weil da kenne ich jetzt die Effekte nicht, ja, und auch, wie wir zuerst schon gesprochen haben, oft nicht parallel zum blauen Licht ja auch so die Emotionen, die oder einfach das, was man konsumiert, einen aufwühlen kann, hier einfach an Stellenwert auch hat. Also wenn diese Brillen dann im Kontext von Nachtdienst im Schichtdienst.
Ja, da hast du mir jetzt auch einen guten Denkanstoß gegeben, dass ja mein Schlafmodus grundsätzlich ist zwar gut für die Augen sozusagen, aber eben wie du richtig sagst, es hindert ja noch nicht eben irgendwie irgendein Content oder eben, ja, weiß nicht, Serien oder Co. zu schauen oder eben zu konsumieren, die auch nicht unbedingt gerade eben emotional förderlich sind, sage ich jetzt mal. Also, dass du, ja, Dankeschön, habe ich wieder was gelernt. Also,
Gerne. Und im Kontext vom Smartphone, also ich habe mir es wirklich angefangen, dass ich wirklich mein Handy zwischen 8 und 9 wirklich ausschalte. Ja, da kann mich dann keiner mehr erreichen. Das wissen mittlerweile auch viele Personen. Also wenn, dann vor 8 anrufen, weil es einfach dann gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, ah, da konnte ich nur das nachschauen oder da schaue ich mir nur den Betrag an. Das wirklich, um da runterzufahren, ja, war für mich einfach die Strategie, Handy ausschalten. Genau.
Ja, ist ein guter Tipp, ja. Also ich gehe dann einmal in den Flugmodus, aber natürlich kann man den auch wieder einschalten. Und ja, also das ist ja nur so etwas, dieses Handy aus dem Schlafzimmer rauszubekommen. Das ist so meine Challenge auch, weil ich heute halt als Wecker nutze und also das Handy und somit habe ich so das Gefühl, ich kann es ja nicht wegkriegen,
Aber
was
da
ich
gibt
will.
es eine leichte Lösung, oder? Einen analogen Wecker zu kaufen.
Ja,
Oder
danke.
einen Radiowecker, genau.
Ja, es steht eh Weihnachten vor der Tür, vielleicht. Ich werde einmal einen Brief ans Christkind schreiben. Ja, aber es ist natürlich, das sind ganz leichte Sachen, die man eben umsetzen könnte. Und dann hätte es, glaube ich, wirklich ja draußen, ja, absolut.
Und das bringt mich auch noch auf einen Punkt, weil
Ja.
du sagst, Handy im Bett, im Sinne des Schlafverhaltens ist es auch ganz wichtig, dass man sagt, dass man das Bett wirklich nur mit Schlafen verknüpft. Wenn ich
Ja.
im Bett ganz viele andere Dinge mache, dass ich sage, ich bin am Handy, ich führe vielleicht auch noch ein Gespräch oder vielleicht sogar ein Streitgespräch mit Partner oder Partnerin, dann werden so viele andere Dinge mit dem Raum und mit dem Bett verknüpft und es fällt mir dann schwerer einzuschlafen, wie wenn ich weiß, okay, Bett ist zum Schlafen da, jetzt rein für unser Gehirn.
Das habe ich einmal wo gelesen, auch eben hinsichtlich Schlafstörungen. Oder eben dieser Tipp, wenn man jetzt wirklich, weil sie eben dann Frauen oft haben, dass sie eben im Wechsel halt dann oft stundenlang wach liegen oder gefühlt stundenlang wach liegen und man dreht sich halt von einer Seite auf die andere und ja, vom Bauch auf Rücken und Co. und versucht halt eben eh schon alles. Und fängt dann vielleicht da wieder an zu lesen oder eben nimmt das Handy her und, dass man da eher tatsächlich aufstehen soll
Genau.
und den Raum verlassen soll und halt eventuell eben, wenn man sagt, okay, vielleicht macht mir das Lesen wieder müde, eben auf eine Couch geht oder so, ja, also dass ich wirklich den Raum verlasse und aber halt auch, das bespreche ich dann immer mit meinen Klientinnen, so wie du es gerade gesagt hast, eben wofür sozusagen ist ja das Bett da oder was mache ich da alles drinnen und du hast jetzt gesagt, zu lesen und Co. oder vielleicht ein Streitgespräch, aber eben manche haben ja dann den Fernseher im Schlafzimmer oder eben arbeiten dann vielleicht, also haben den Laptop mit im Bett sozusagen und arbeiten dann auch vom Bett aus. Also, dass man da wirklich, oder eben, dass das Essen im Bett da irgendwie stattfindet, dass man da wirklich auch diese, wie du jetzt eben gesagt hast, das Bett eigentlich nur zum Schlafen da sein sollte, ja.
Genau, und zu dem nochmal aufzugreifen, ich weiß, es fällt schwer, wenn man sich sagt, ah, ich kann schon wieder nicht schlafen und es ist jetzt zwischen 2 oder 3 in der Nacht. Also ein Hinweis, die Uhrzeit wirklich auszublenden, dass man sagt, entweder man hat gar keine Zeit im Schlafzimmer, also im Sinne von, wo ich nachschauen kann, oder man stellt was vorm Radiowecker, dass man das einfach auch nicht sieht, weil das ist auch was, was einen oft dann wieder noch nervöser macht. Ah, es ist schon so spät und ich schlafe noch immer nicht. Das A-Punkt ist, den man berücksichtigen kann, dass man einfach nicht mehr auf den Wecker schaut von der Uhrzeit her. Und so die Regel, wenn ich wirklich nicht länger als innerhalb von 30 Minuten einschlafen kann, wirklich eben diesen Raum zu verlassen und da wirklich auch was Gemütliches zu machen, ob das jetzt eine Zeitschrift ist, die man durchblättert oder eben, wie du sagst, mal ein Buch liest oder vielleicht nochmal Meditation macht. Oder auch, das ist so aus der Psychologie, nennt sich das Gedankenstuhl, im Sinne wirklich, wo einen gemütlichen Platz zu haben oder einen Sessel, eine Kuschelecke, wo man einmal hingeht, wirklich so seine Gedanken nochmal ordnet, vielleicht auch niederschreibt, die einen wirklich beschäftigen, so vom Gedankenkreisen her, dass man weiß, okay, es ist niedergeschrieben, ich kann mich morgen damit beschäftigen. Also gerade wenn es um To-Dos für die Arbeit geht oder was man alles erledigen muss und Frauen im Sinne der Care-Arbeit und vielen Dingen, die gleichzeitig organisiert gehören, da oft man das mit in den Schlaf nimmt und dieses Gedankenkreisen hier mit diesem Niederschreiben oft eine Möglichkeit ist, das loslassen zu können. Oder immer andere Punkte ist, dass man sagt, man legt sich wirklich Zettel und Stift aufs Nachtkästchen, dass man auch im Finsteren dann einfach sich Notizen machen kann, um das einfach ja loslassen zu können.
Ja, das ist ein total guter Tipp, dass eben so diese, ich finde, das gehört ja vielleicht dazu, so einer Schlafroutine, was ja viele dann, was wir ja vorher schon angesprochen haben, wie man die aufbauen kann oder was man da machen kann, dass man das vielleicht auch noch mit aufnimmt. Und eben, du hast ja gesagt, so eben Tagebuch schreiben und Co. Ich glaube, das stellen sie manche, oder eben jetzt sagt man ja Journalen dazu. Aber ich finde, das stellen sie ja manchmal so vor, manche Menschen so vor, dass man sich hinsetzt und sagt, liebes Tagebuch, ja, heute habe ich, ja, also so, sondern das kann wirklich, ja, eben in Stichworten auch sein, ja, und eben so, wie du richtig sagst, wenn ich einfach nur im Kopf habe, die To-Dos, oder ich kenne das von mir, dass ich dann mal denke, ah, jetzt fällt mir irgendwas ein und das darf ich nicht vergessen, dass ich das morgen mache, ja, und dann aber natürlich vergisst du das. Und da kann es halt wirklich helfen, dass man eben entweder so Stift und Zettel neben dem Bett hat oder halt kurz aufsteht und das aufschreibt, ja. Also das, das ist mir immer wieder,
Erleichtert. Ja, genau.
genau. Also ich habe das auch ab und zu, wenn ich mir denke, ah, das muss ich unbedingt morgen einpacken, zum Beispiel eben mitnehmen in die Arbeit oder wie auch immer. Und dann oft ist es so, dass mir das so beschäftigt, dass ich dann eh aufstehe und das jetzt gleich mache in dem Sinn, weil ich mir denke, eben, weil ich so die Angst habe, dass ich das möglicherweise vergesse. Ja. Und das sind dann wirklich so Dinge. Also eben, ich glaube auch wirklich diese so eine Schlafroutine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber eben, die ist halt hoch individuell in dem Sinn, also hoch individuell, aber einfach eben, was für den einen gut ist, ist vielleicht Stress den anderen, ja. Und deshalb, ja, da glaube ich wirklich auch auszuprobieren. Ähnlich halt jetzt wie auch mit einer Morgenroutine, weil manche ja da sagen, man muss meditieren und weiß ich nicht, Yoga machen und keine Ahnung, 17 Dankbarkeitspunkte runter beten sozusagen. Ja, kann alles gut sein, aber ich glaube immer auch, dass das halt ja für einen selbst dann auch passen muss oder darf. Ja. Ich habe das letztens von einer gehört, einer Influencerin, die ich sehr schätze und die hat halt gesagt, ja, sie setzt sich halt einfach in der Früh hin und, weiß ich nicht, denkt an drei Dinge, für die sie dankbar ist oder so, ja. Also sie muss das jetzt nicht aufschreiben, sondern eben sie macht das halt gedanklich und eben auch, um nicht gleich das Handy zu nehmen. Und das denke ich mir, ja, wenn das für sie passt, ist es auch voll super, ja.
Ja, und den Punkt kann man es ja zum Beispiel am Abend hernehmen, dass man mit positiven Gedanken
Genau.
ins Bett geht, dass man sagt, hey, was war halt schön, dass so im Sinne dieses Dankbar-Tagebuch, ja, oder Dankbarkeitstagebuch oder eben einfach dran denken, wenn man im Bett liegt, was war halt schön. Da gehen dann die Gedanken auch in eine andere Richtung, in eine
Mhm.
positive Richtung, und wir durchbrechen dann vielleicht auch wieder so diesen Gedankenkreis. Was mir
Absolut.
persönlich,
Ja, genau.
Entschuldigung,
Dein Tipp, das will ich jetzt eh noch wissen, was du so für einen Tipp hast, wo du sagst, das sollten alle wissen.
also mir helfen Atemtechniken total gut. Also ich bin nicht so, ich meditiere und denke jetzt an nichts, das funktioniert bei mir überhaupt nicht,
Ja.
weil ich abdrifte. Also ich brauche da immer auditive Anleitung oder auch für mich persönlich. Und da eine ganz simple Übung, die ich gern vorstelle, das ist so die The Box, also die Atembox. Und da geht es
Ja.
einfach darum, dass man sagt, auf vier Zeiten einzuatmen und gedanklich immer mitzuzählen, also eins, zwei, drei, vier, Pause, also deinen Atem halten, wieder bis vier zählen, 4 Sekunden ausatmen, wieder mitzählen, Pause und wieder von vorne beginnen. Also, dass man sich sozusagen ein Viereck denkt und
Ja.
dieses immer mit 4 Zeiten ein, Pause, aus, Pause, ein und so weiter. Das kann man dann erweitern auf 5 Sekunden, auf 6 Sekunden. Also da muss man ein bisschen einfinden. Also das wäre ganz eine simple Methode. Und weil einfach, wenn man das mitzählt, gar nicht die Möglichkeit besteht, an was anderes zu denken, weil man eben bei der Zahl ist.
Ja.
Also dieses Abdriften ist dann nicht möglich. Aber es gibt genauso, ja, sei es jetzt auf YouTube, auf Spotify, ja, 100.000 Möglichkeiten, ob es jetzt eine progressive Muskelentspannung ist, ob es ein autogenes Training ist, verschiedene Atemtechniken, Wim Hof, Atmung. Also da gibt es ja
Ja.
Fantasiereise, Körperreise. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge und man muss einfach das finden, was einem taugt. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren. Und was ich auch immer schön finde, so als Schlafritual, eine Tasse Tee, ja. Wie schon gesagt, ich trinke einen Kaffee, bin ein Tee-Junkie. Und da gibt es auch von der Pflanzenheilkunde verschiedene Teemischungen, die wirklich den Schlaf fördern. Also, dass man zum Beispiel, also da gibt es Kombinationen, kann man in die Apotheke schauen, dass man sich da was zusammenstellen lässt. Hopfen, Baldrian, Melisse, Johanniskraut, Lavendel, das sind so aus der Pflanzenheilkunde Stoffe, die den Schlaf fördern. Gibt es genauso aus Badezusätze oder auch aus Aroma, dass man sagt, man hat vielleicht einen Diffuser oder Lavendelkissen im Schlafzimmer. Also da gibt es auch Dinge, die einfach den Schlaf unterstützen können.
Wahnsinn, so cool. Also ganz, ganz vielen Dank für diese ganzen Tipps und dein umfangreiches Wissen, weil ja, ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist uns oftmals nicht bewusst, so wie du immer gesagt hast, dass halt Schlaf einfach so eine Säule eben der Gesundheit da ist. Und ja, glaube, du hast uns da jetzt ganz viele Tipps und Möglichkeiten auch aufgezählt, die eben, wo ich ja vorher schon gesagt habe, man natürlich jetzt nicht alle von einem Tag auf den anderen umsetzen muss oder kann, sondern wo man eben schauen kann, okay, was passt dem auch für mich, ja, und was ist vielleicht leichter umzusetzen, wie einen Wecker zu kaufen, oder was ist halt vielleicht nicht so einfach umzusetzen, aber wo kann ich eben schauen, dass ich das eben für mich gut hinbekomme, damit ich eben auch meine Schlafqualität verbessern kann.
Genau, es gibt ein großes Potpourri und man nimmt sich das raus, was für einen passt. Da gebe ich da auf jeden Fall recht. Und was für den einen passt, passt für den anderen nicht. Also man muss einfach sich auch trauen und drüber trauen, was Neues vielleicht einmal auszuprobieren und neue Routinen zu entwickeln.
So ist es, wenn man kann. Es ist nie zu spät, was Neues zu lernen, gell? Das ist ja so ein alter Spruch, aber da ist halt wirklich viel Wahres dran. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dieses tolle Gespräch. Wie gesagt, alle Kontaktinformationen zu dir kommen in die Shownotes. Das heißt, da gerne reinklicken. Und ja, dann danke nochmal.
Danke auch und für alle, die da draußen zuhören, einen guten Schlaf.
Genau. Ja, und dann von meiner Seite nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go!